SWR 2 Wissen. Aula.
Mit dem Thema über Netzwerke und Verdrahtungen, das Gehirn als Metapher. Die modernen Neurowissenschaften arbeiten immer wieder und gerne mit Metaphern. Sie beschreiben die Struktur des Gehirns mal wie eine Landkarte mit unterschiedlichen Arealen, dann wieder als komplexes Netzwerk oder als informationsverarbeitende Maschine, als Computer. Diese Metaphern oder Analogien wurden oftmals aus dem Gebiet der Kultur in die Wissenschaft übertragen und umgekehrt. Sie zeigen, wie sehr sich die Neurowissenschaften auch von kulturellen Trends leiten lassen und wie sie immer wieder versuchen, das Leib-Seele-Problem zu lösen. Dr. Matthias Eckold, Medienwissenschaftler, Schriftsteller, Wissenschaftsjournalist, beschreibt diese Zusammenhänge.
Noch niemand konnte es fassen, wie Seel und Leib so schön zusammenpassen. So fest sich halten, als um nie zu scheiden und doch den Tag sich immerfort verleiden. So lässt Goethe seinen Professor Wagner im zweiten Teil des Faust über das Thema sinnieren, das von den Philosophen Leib-Seele bzw. Geist-Materie-Problem genannt wird und das die zentrale Rolle in der Geschichte und Gegenwart der Hirnforschung spielt. Seit über 2 Jahrtausenden steht damit folgende Frage im Raum. Wie kann etwas Nicht-Räumliches und Nicht-Stoffliches wie der Geist auf etwas Räumliches und Stoffliches wie die Materie wirken? Wie kann meine geistige Eingebung, meine Hand zu heben, die tatsächliche Bewegung meiner Hand verursachen? Und ebenso umgekehrt, wie können materielle Ursachen geistige Wirkungen zeitigen? Dafür gibt es bislang keine zufriedenstellende Erklärung, obwohl Seel und Leib so schön zusammenpassen, wie man es auf unserem Planeten in derzeit 7,2 Milliarden Fällen beobachten kann. Tendenz steigend. Erste Ideen dafür, wie Geist und Gehirn zusammenhängen, finden sich in der Antike, namentlich bei Platon, der die Seele in den mutigen, den begehrenden und den erkennenden Bereich unterteilt. Platon verortet die drei Seelen an verschiedenen Stellen des Körpers. Im Rumpf sieht er das Begehren und die Gier, die den Menschen dem Tier ähnlich macht und außer sich treibt, zugleich jedoch sein Überleben als Art und als Individuum sichert, da sie ihn mit Nachkommen und Nahrung versorgt. Im Herzen sitzt der Mut, der die Kraft zum Standhalten gibt. Doch ohne Vernunftbegleitung kann Mut zu Tollkühnheit werden. Deshalb muss über allem der erkennende Seelenteil wie der Olymp über Hellas thronen, der sowohl dem Mut als auch dem Begierden wie eine Königsburg die Richtung vorgibt. So sieht Platon im Gehirn den dritten Seelenteil am Werk, der in der Lage ist, die beiden niederen Seelen zu beherrschen und, wenn schon keine Harmonie, so zumindest ein Gleichgewicht der Kräfte herzustellen. In Hellas bilden oft überraschend einfache Beobachtungen den Ausgangspunkt für geistige Abenteuer. Folgender Befund lässt Aristoteles mit seinem Lehrer Platon in Widerstreit geraten. Während ein Stich ins Herz immer tödliche Folgen hat, können Kopfverletzungen mit etwas Glück ausheilen. Außerdem reagiert ein freigelegtes Gehirn inklusive seines Trägers nicht, wenn man es berührt. 2 gute Gründe für Aristoteles, dem Hirn eine untergeordnete Rolle beizumessen und das Herz zum Zentrum des Lebendigen zu erklären. Da die schwitznasse Stirn des Südländers oft die kühlste Stelle des Körpers ist, kommt Aristoteles nach reiflicher Überlegung zu der Überzeugung, dass dem fühllosen Hirn im menschlichen Organismus lediglich die Funktion zufällt, das hitzige Blut zu temperieren. Dies ist durchaus nicht im übertragenen Sinne gemeint. Aristoteles versteht das Gehirn als schlichtes Kühlaggregat des Körpers. Auch in der Frage der Fortleitung der Empfindungen widerspricht Aristoteles seinem Lehrer Platon, der ja das Blut als Träger der Sinnesinformationen ausgemacht hatte. Der Gedankengang von Aristoteles läuft so: Beim Menschen schmerzt eine blutende Wunde. Allerdings ändert sich nichts an der Intensität dieses Schmerzes, wenn man das austretende Blut berührt. Aristoteles schlussfolgert daraus, dass das Blut selbst empfindungslos sei und deswegen auch keine Sinnesdaten weiterleiten könne. Dafür komme als Trägermedium einzig die Luft in Frage. Allerdings heißt sie bei Aristoteles Pneuma, womit er auf den Umstand hinweisen möchte, dass die innere Luft an- und eingeboren ist. Der Körper nimmt sie nicht etwa von außen auf wie die Atemluft, sondern hat sie von Geburt an in speziellen Hohlräumen und Gängen vorrätig. Aristoteles sieht im Pneuma das alles vermittelnde Prinzip des Lebens, weswegen er es schließlich auch Spiritus Animalis nennt, Lebensgeist. Dem römischen Arzt Galenos, der im 2. Jahrhundert nach Christus wirkt, bleibt es vorbehalten, dem Spiritus Animalis einen konkreten Ort im Körper zu geben. Bei seinen mit großem Geschick ausgeführten Vivisektionen, also Körperöffnungen lebender Tiere, dringt er bis in den Kopf seiner Opfer vor. Die spektakulärsten Reaktionen zeigen die gequälten Tiere, wenn Galenos auf die Hohlräume, die sogenannten Ventrikel im freigelegten Gehirn, drückt oder diese anschneidet. Die Tiere beginnen dann wild mit den Augen zu blinzeln oder fallen in eine Ganzkörperstarre. Als er die Ventrikel schließlich öffnet, erscheinen sie ihm leer, was für die Konzentration des luftigen Pneumas in den drei Hohlräumen spricht. Galenos folgert aus seinen Untersuchungen, dass die Empfindungsfähigkeit sowie beim Menschen auch der Geist in den Ventrikeln sitzt. Der an eine Walnuss erinnernden äußeren Hülle des Gehirns misst er dagegen eher Versorgungsaufgaben zu. Auch in der Frage, wie denn der luftige Geist in den Ventrikeln auf den Körper wirkt, hat Galenos eine Idee, die seine Nachfahren für fast 1500 Jahre überzeugen wird. Galenos orientiert sich bei der Erklärung des Zusammenwirkens von Leib und Seele im Gehirn an dem zu seiner Zeit avanciertesten Stand der Technik und sieht im ausgefeilten System der römischen Brunnen das geeignete Modell. Demnach fließt der Spiritus, wie das Wasser in den verschiedenen Ebenen der Zisternen, von einem Körpergefäß ins nächste und ändert dabei seinen Reinheitsgrad bis hin zum Spiritus Animalis. In den Ventrikeln nun wiederholt sich dieser Prozess noch einmal. Der Spiritus Animalis läuft von einem Ventrikel in den nächsten über, löst dadurch die Empfindungen aus und gibt zugleich Befehle an den Organismus. Im gesamten christlich geprägten Mittelalter wird kein Zweifel an dieser Ansicht laut werden. So dauert es bis ins 17. Jahrhundert, bis der französische Philosoph und Naturforscher René Descartes die Ventrikel entthronen wird. Als erster Erkenntnistheoretiker zieht er eine klare Linie zwischen den Dingen, an denen sich der menschliche Verstand mit Erfolg abarbeiten könne, und jenen, die er nicht zu durchschauen in der Lage ist. Grundsätzlich erkennbar sei alles Gegenständliche. Problematisch dagegen würde es, wenn sich der menschliche Geist in spekulative Höhen aufschwingt, um okkulte Kräfte zu erklären, die Zukunft vorherzusagen oder den Lauf der Gestirne mit der Gefühlswelt des Menschen in Verbindung zu bringen. Worin, so fragt sich Descartes, besteht nun die Charakteristik jener materiellen Welt, deren Gesetze sich dem menschlichen Verstand über kurz oder lang erschließen werden? Was ist allen Gegenständen gemein? Dank welcher Eigenschaft sind sie überhaupt zu ihrer Bezeichnung gekommen als etwas, das der Bewegung entgegensteht? Descartes sieht das entscheidende Kriterium der gegenständlichen Welt in der Ausdehnung. Alles Materielle zeichnet sich dadurch aus, dass es immer in ausgedehnter Form vorhanden ist. Dementsprechend findet Descartes dafür die Bezeichnung res extensa, also die ausgedehnte Sache oder Substanz. Das Gegenstück dazu bildet für Descartes die geistig-seelische Welt, die offensichtlich über keinerlei räumliche Ausdehnung verfügt. Denn einen Gedanken kann man nicht verorten. Er ist überall und nirgends. Damit umreißt Descartes die zweite Wesenheit, die in der Welt existiert, die res cogitans, die denkende Substanz. Sie ist göttlichen Ursprungs und daher in ihrer Komplexität von uns nicht zu erfassen. Gerade wegen seiner klaren Trennung zwischen Leib und Seele stellt sich Descartes jedoch das mit den beiden Seinszuständen einhergehende Problem umso deutlicher. Wenn res cogitans und res extensa zwei getrennte Substanzen sind, dann können sie sich zwangsläufig nicht wechselseitig beeinflussen. Wie also ist die augenscheinliche Wechselwirkung der in seiner Theorie getrennten Substanzen zu erklären? Descartes steigt in die Anatomie ein. Er wohnt Tierschlachtungen bei und lässt sich bestimmte Körperteile nach Hause bringen, um sie dort in Ruhe zu sezieren. Wiederholt nimmt er auch an Öffnungen menschlicher Leichen teil. Sein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Gehirn. Er schaut sich die Ventrikel an, das Groß- und Kleinhirn, den Balken zwischen den Hirnhälften, die enormen Auffaltungen der Materie. Da die göttliche Seele unteilbar ist, sucht Descartes nach einer Struktur, die nur einmal im Hirn vorkommt. Das schränkt die Auswahl stark ein, denn die Ventrikel scheiden damit als Seelenorgan aus, da es nach damaligem Kenntnisstand 4 davon gibt. Auch die beiden identischen Hirnhälften können die Seele nicht beherbergen. Descartes entdeckt in der Tiefe des Gehirns ein etwa erbsengroßes Gebilde. Wie der Zapfen einer Zirbelkiefer sitzt er unterhalb des Hirns inmitten des Ventrikelsystems. Die Zirbeldrüse gibt es nur einmal im Gehirn. Descartes ist sich sicher, sie muss der Ort sein, an dem Seele und Leib miteinander in Verbindung treten. Descartes kreiert eine neue Metapher zur Verdeutlichung der Funktionsweise des Gehirns. Für ihn sind die komplizierten Prozesse im Nervensystem am besten mit den ebenso schmuckvoll wie präzise erbauten Orgeln seiner Zeit ins Bild gesetzt. Wie das Windwerk der Orgeln den Luftdruck erzeugt, so entsteht nach seiner Auffassung im Herzen der Spiritus Animalis. Über die Arterien wird jener Wunderstoff dem von der Zirbeldrüse dirigierten Nervensystem zur Verfügung gestellt. Auf verschlungenem Pfaden fließt der Lebensgeist durch die Nervenkanäle wie die Luft durch die Schläuche der Orgel in die Windlade, auf der die Pfeifen stehen. Betätigt der Organist nun seine Traktur, öffnet er dadurch eines der den jeweiligen Tasten zugeordneten Ventile, Luft strömt in die Pfeife und ein Ton erklingt. Dieser Vorgang gleicht nach Descartes dem Prozess, der sich, angeregt von der Zirbeldrüse, im Ventrikelsystem abspielt. Der Organist, der seinerseits für den freien Willen des Menschen steht, löst auf Tastendruck eine Klangfolge aus, so wie die Seele des Menschen mit ihrer Zirbeldrüsentraktur ein entsprechendes Verhalten des Leibes. Auf diese Weise befehligt die Res Cogitans die Res Extensa. So eingängig das von ihm gewählte Bild auch ist, es bleiben viele Fragen offen. Auf welche Weise leistet die Zirbeldrüse die Interaktion von Leib und Seele? Wie erzeugt das Herz den Spiritus Animalis? Und vor allem, welchen Aggregatzustand hat denn nun dieses ominöse Lebenselixier? Ist es flüssig oder gasförmig oder gar beides? So unbefriedigend die auf der Mechanik fußenden Erklärungen auch sind, Descartes hat auf jeden Fall eines erreicht. Er hat der Seele ein Organ zugewiesen und sie somit im Gehirn verortet. Dieses Konzept bleibt wirkmächtig, auch wenn es im Konkreten bald anders ausformuliert wird. So stellt der deutsche Arzt Franz Josef Gall nach ausgiebigen Verhaltensbeobachtungen seiner Mitmenschen und der Obduktion und Präparierung von über 300 Schädeln Ende des 18. Jahrhunderts ein Modell vor, das später als Phrenologie bezeichnet wird. Gall bringt mit der Großhirnrinde einen neuen Kandidaten für den Ort ins Spiel, an dem sich die höheren Fähigkeiten in materieller Form niederschreiben. In der Analyse des Gehirns konzentriert er sich nicht auf dessen Einheit, sondern auf dessen Teile, die er als eigene Organe versteht. Insgesamt findet er 27 solcher Hirnorgane. Sie sind paarig angelegt und finden sich auf jeder der beiden Seiten der Großhirnrinde. Von der Anhänglichkeit über den Farbensinn und die Freundschaftsfähigkeit bis zum Zahlen- und Zeitsinn. Auch einen Sinn für Gott will Gall entdeckt haben, ebenso wie für Witz und Ruhmsucht oder den Fortpflanzungssinn, den er in den Nackenansatz legt. Der Würg- und Mordsinn verrät sich nach Gall übrigens zwischen Schläfe und Ohr, da er diesen Bereich bei Raubtieren besonders ausgeprägt vorgefunden hat. Bei Tieren zählt er übrigens immerhin 19 Hirnorgane, womit Gall bereits eine Generation vor dem englischen Biologen Charles Darwin mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede zwischen dem Göttersohn Mensch und den anderen Kreaturen der Erde sieht. Tatsächlich, der Mensch ist für Gall auch nur ein Tier, wenn auch das vollkommenste. In Österreich wird ihm deswegen Häresie vorgeworfen. Doch auch seine Wissenschaftskollegen halten nicht viel von seiner Schädellehre, die ihnen zu spekulativ erscheint. Die großen Rinde als Ort des geistigen Vermögens allerdings werden sie beibehalten. Während Gall darauf vertraut, dass sich die Hirnorgane auf spezifische Weise durch die Schädeldecke drücken und dem Kopf eine charakteristische Form geben, schafft der französische Chirurg Paul Broca anatomische Tatsachen, indem er sich der Großhirnrinde selbst widmet. 1861 verzeichnet er einen Neuzugang auf seiner Station in einem Pariser Krankenhaus. Der Patient kann nur noch die Silbe Tan aussprechen. Broca untersucht jenen Monsieur Tan und bemerkt dabei, dass sein Patient sehr wohl der Sprache mächtig ist. Er versteht, was Broca ihm sagt, antworten aber kann er nur mit der Silbe Tan. Broca kann zwar nichts mehr für seinen geplagten Patienten, wohl aber für die Hirnforschung tun. Nach dem Tod von Monsieur Tan obduziert er dessen Leiche, entnimmt das Gehirn und schaut es sich als Anatom an. Die Anormalitäten im vorderen Hirnlappen fallen ihm sofort ins Auge. Er macht die gut sichtbare Beschädigung der zweiten und dritten Windung im linken Stirnlappen für den Ausfall der Sprache verantwortlich und verortet hier das motorische Sprachzentrum. Die Hirnforschung bekommt nun eine neue Metapher. Alexander von Humboldt hat nämlich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die wissenschaftliche Geographie begründet, nachdem er mit der Lithographie eine neue Methode zur Herstellung und Vervielfältigung von Landkarten zur Verfügung stand. Die Vermessung anderer Länder wird akribisch verzeichnet. Alles bekommt seinen Ort. Da ist es nur zu verständlich, dass auch der Hirnforschung ihr Gegenstand zur Karte wird. Das Projekt der Kartierung der Regionen der Großhirnrinde startet. Nach dem Vorbild Brocas und Humboldts werden immer mehr Areale identifiziert, in denen spezifische Funktionen geleistet werden. Doch das 19. Jahrhundert bringt der Hirnforschung noch eine weitere Metapher. Dem deutschen Elektrophysiologen Émile Dubois-Raymond gelingt als erstem der Nachweis der tierischen Elektrizität. Zwar gibt es schon seit den Froschschenkelversuchen von Galvani in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Vermutungen darüber, dass der elektrische Strom eine entscheidende Rolle im Nervensystem spielt, doch messen kann ihn niemand. Erst durch ein eigens für ihn entwickeltes hochsensibles Spannungsmessgerät kann Dubois-Raymond zweifelsfrei beweisen, dass auf den Nervenbahnen elektrische Ströme fließen. Damit hat der Spiritus Animalis endgültig ausgespielt. Von da an brauchen die Hirnforscher den mystischen Lebensgeist nicht mehr, um zu erklären, wie ein Impuls vom Gehirn zu den Extremitäten gelangt und wie die Schaltzentrale im Kopf von den Erregungen der Peripherie erfährt. Da zur selben Zeit die Telegrafie ihren Siegeszug antritt, liegt es nahe, die neue Kommunikationstechnik zur Erklärung der Hirn- und Nerventätigkeit heranzuziehen. Dubois-Raymond stiftet die Metapher. Dabei geht er vom Hofpostamt, das sich ganz in der Nähe seines elektrophysiologischen Labors in Berlin befindet, aus und schreibt, so wie die Zentralstation der elektrischen Telegrafen im Postgebäude in der Königstraße durch das riesenhafte Spinngewebe ihrer Kupferdrähte mit den äußersten Grenzen der Monarchie im Verkehr stehen, so empfängt auch die Seele in ihrem Büro, dem Gehirn, durch ihre Telegraphendrähte, die Nerven, unaufhörlich Depeschen von allen Grenzen ihres Reiches, des Körpers und teilt nach allen Richtungen Befehle an ihre Beamten, die Muskeln, aus. Um das Leib-Seele-Problem endgültig aus der Welt zu schaffen, muss man nun nur noch den Code entziffern, mit dem das Telegraphenamt im Kopf mit dem Körper kommuniziert. Mit technikgläubigem Fortschrittsoptimismus geht es vom Beginn des 20. Jahrhunderts an ans Werk. Der deutsche Neurologe Hans Berger ist geradezu beseelt von der Idee, biologischen Systemen durch Ableitung und Darstellung von Kurven ihre Geheimnisse zu entlocken. Und eine von der Hirnelektrik abgeleitete Kurve könnte man wohl mit gutem Recht als Bewusstseinsstrom bezeichnen. 20 Jahre lang versucht sich Berger, unterbrochen vom Ersten Weltkrieg, erfolglos an der Ableitung von Strömen aus dem Kopf. Er hofft, am selben Problem wie vor ihm Dubois-Raymond zu laborieren und bestellt sich immer empfindlichere Messgeräte. 1927 ist es dann endlich soweit. Berger kann über Elektroden auf der Kopfhaut Ströme vom unversehrten Kopf seines Sohnes ableiten. Er findet Hirnkurven in mehreren Frequenzbereichen und kann verlässlich zeigen, wie die zwischen 8 und 12 Hertz schwingenden Alpha-Wellen sofort durch Beta-Wellen von 13 bis 30 Hertz ersetzt werden, sobald ein wacher Proband seine Augen öffnet. Seine Entdeckung wird begeistert aufgenommen. Unter der Bezeichnung Elektroenzephalogramm, kurz EEG, erlebt die Hirnforschung ihren ersten großen Hype. Der Zeitgeist steht auf technische Wundertaten, seit das Radio ab Mitte der 20er Jahre die neuartige Erfahrung ermöglicht, Stimmen aus der Wand zu hören. Allein der Traum von der Entzifferung der Schrift des Gehirns durch das EEG geht nicht in Erfüllung. Die Kurven geben weder Aufschluss darüber, wie das Gehirn eingehende Signale verarbeitet, noch weisen sie den Weg zu den Mechanismen, mit denen in der Großhirnrinde die höheren geistigen Fähigkeiten wie Sprachmächtigkeit oder Handlungsplanung entstehen, ganz zu schweigen von Erkenntnissen darüber, wie sich Bewusstsein herausbildet. Letztlich beweist das EEG nur, was bereits bekannt ist. Im Gehirn fließt Strom. Neu ist lediglich die Einsicht, dass die Neurone trotz der Vielzahl der Aufgaben, die unter der Schädeldecke gelöst werden, auf eine nicht nachvollziehbare Weise in gleichmäßigen Rhythmen schwingen. Die Hirnforschung steht weiterhin im Zeichen des elektrischen Impulses und bekommt Mitte des 20. Jahrhunderts unerwartete Schützenhilfe von Seiten der Kybernetik. Norbert Wiener, einer der Väter dieser neuen Wissenschaftsrichtung, befasste sich im Zweiten Weltkrieg mit der Modellierung der Steuerungsprozesse bei Flugabwehrsystemen. Das Elektronikunternehmen Western Electric stellte zu diesem Zweck einen ersten Rechenautomaten her, der durch die Anwendung mehrerer logischer Operationen dazu verhelfen sollte, feindliche Bomber vom Himmel zu schießen, indem es ihre Flugbahn prognostizierte. Rasch bürgert sich für dieses Gerät, das scheinbar denken kann, die Bezeichnung Computer ein. Zumindest löst er bestimmte mathematische Aufgaben bereits schneller und zuverlässiger als ein Mensch. Außerdem arbeiten die Röhren und die Verschaltung in diesen Superrechnern mit Elektrizität. Offensichtlich verfuhr die biologische Schaltungstechnik der Neurone nach einem ähnlichen, wenn nicht gar nach demselben Prinzip wie die der Röhren im Computer. Bot sich da nicht eine neue Metapher für das Hirn an? Die Kybernetiker entwickeln ihr Fach zu einer Universalwissenschaft mit dem Anspruch, alle Regelungsprozesse zu erklären. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Flakgeschütze, Maschinen, Computer, Gehirne, menschliche oder tierische Gemeinschaften handelt. Von den jeweiligen Besonderheiten wird abstrahiert, um die allgemeinen Mechanismen der Steuerung in den Blick zu bekommen. Die Kybernetik verändert die Perspektive des Forschers auf sein Objekt radikal, indem sie ihren Untersuchungen keinerlei Beziehungen zwischen Struktur und Funktion, egal in welcher Richtung, zugrunde legt. Ihr geht es ausschließlich um die Funktion. Die Fragen nach dem Wo, Wann, Wer, Was und Wie, die in der Wissenschaftsgeschichte gestellt wurden, reduziert die Kybernetik auf die letztere. Es ist nur noch von Interesse, wie etwas gemacht wird. Weder die zugrunde liegenden Strukturen noch das Medium, innerhalb dessen sich die Funktion realisiert, haben noch Bedeutung. Deshalb spielt es für den Kybernetiker auch keine Rolle, ob sich eine spezielle Funktion in Computern oder Nervenzellen offenbart. Man kann diese Aussage sogar umdrehen und sagen, der Kybernetiker geht davon aus, dass sich in Rechenmaschinen und Neuronen dieselben Prozesse abspielen, da beides informationsverarbeitende Systeme sind. Gestützt auf diese formal-logische Formulierung der Erregungsvorgänge im Nervensystem kommt es zu einer Ausnahme in der Metaphernkunde der Hirnforschung. Die Kybernetiker gehen über das Prinzip zur Veranschaulichung des Unbekannten hinaus, indem sie das für die Versinnbildlichung entscheidende Wie streichen. Für sie funktioniert das Gehirn nicht nur wie ein Computer, sondern es ist ein Computer, weil es seine Operationen nach denselben logischen Regeln vollzieht. Insofern ist hier das Gleiche auch dasselbe. Gehirn und Computer bauen beide auf Algorithmen, Rückkopplung und logischen Elementen auf, also sind sie auch dasselbe. Nach Abebben der ersten Euphorie mussten die Kybernetiker jedoch Farbe bekennen. Denn wenn sich Computer und Hirn so hochgradig ähneln, sollte man doch erwarten können, dass man mit Hilfe von Computern das Hirn nachbauen kann. Doch alle Versuche in dieser Richtung sollten bereits im Ansatz scheitern. Bis in unsere Tage, wo die Forscher auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz keinerlei Ausrede mehr haben, dass die Computer zu langsam sind. Man braucht sich nur zu vergegenwärtigen, wie hakelig die Gesichtserkennungsprogramme noch immer funktionieren, um ein Gefühl für das Komplexitätsniveau zu bekommen, auf dem das Gehirn arbeitet. Denn Gesichtserkennung wird auf neuronaler Ebene gleichsam nebenher erledigt. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts bringt eine neue Methode frischen Wind in die Erforschung des Zusammenhangs von Gehirn und Geist, die Magnetresonanztomographie, kurz MRT. Mit ihrer Hilfe wird es möglich, das lebende, unverletzte Gehirn zu untersuchen. Dabei führt das MRT die Anatomie und die Physiologie zusammen. Das gelingt durch einen kleinen, aber folgenreichen Trick. Wenn Neurone feuern, verbrauchen sie mehr Sauerstoff, der ihnen über das Blut zur Verfügung gestellt wird. Insofern geht neuronale Aktivität mit erhöhter Durchblutung einher. Die kann vom MRT recht präzise gemessen werden, da das Eisen im Blut gut auf die starken Magnetfelder anspricht, mit denen das Gerät arbeitet. Somit sieht man nicht nur die Struktur einzelner Gehirnregionen genau, sondern zugleich auch ihre Funktion, weswegen diese Art der Untersuchung als funktionelle Magnetresonanztomographie bezeichnet wird. Die spektakulären Ergebnisse der bildgebenden Verfahren füllen erst die Fach-, dann aber sehr bald auch die Publikumszeitschriften. Die Hirnforschung boomt. Sie firmiert fortan unter dem Label kognitive Neurowissenschaft. Die bildgebenden Verfahren sind dabei ihr schärfstes Instrument. Im Zuge des Aufstiegs der Neurowissenschaftler zu Orakeln des menschlichen So-Seins wird das Gehirn auf den Sockel gehoben. Es avanciert zur neuen Entität zu Beginn des 21. Jahrhunderts und bekommt ein Eigenleben zugesprochen, als verfüge es über einen Existenzstatus, der über die Person seines Trägers hinausgeht. Nun entscheidet nicht mehr das Subjekt darüber, was es tun und lassen möchte, sondern das Gehirn und die Gehirnchemie. Die neuronalen Zustände des Gehirns bestimmen, was getan, gedacht und gefühlt wird. Der Terminus Geist wird für die neurowissenschaftliche Beschreibung des Menschen eigentlich gar nicht mehr benötigt. Dabei sitzt die Hirnforschung einem verhängnisvollen Missverständnis auf. Mit dem MRT kann sie neuronale Aktivitäten in bestimmten Hirnstrukturen feststellen. Doch damit ist nur etwas darüber ausgesagt, welche Strukturen bei welchen Leistungen aktiv sind. Die eigentlich wichtige Frage zum Verständnis des Gehirns aber, nämlich wie die Strukturen die Leistungen erbringen, bleibt unbeantwortet. Insofern hat die Hirnforschung heute zwar von der Datenlage her einen enormen Fortschritt gegenüber den Zeiten gemacht, in denen Broca im 19. Jahrhundert das Sprachzentrum lokalisiert hat, konzeptuell aber tritt die Hirnforschung seit damals auf der Stelle. Weswegen der Wissenschaftshistoriker Michael Hagner die gegenwärtige Hirnforschung auch mit gutem Recht als Cyberphrenologie bezeichnet. Bei aller Kritik haben die MRT-Untersuchungen aber zumindest zwei Sachverhalte deutlich gemacht. Wenn man das Hirn im Ruhezustand untersucht, also die Probanden lediglich entspannt in der Röhre liegen lässt, zeigen sich überall im Hirn trotzdem Erregungen. Wenn der Versuchsleiter bestimmte Aufgaben stellt und dann andere als die unmittelbar beteiligten Areale untersucht, registriert er auch dort Erregungen. Das heißt wiederum, eine spezifische Leistung wird nicht von einem bestimmten Areal allein erbracht. Vielmehr benötigt jedes Areal die neuronale Aktivität an vielen verschiedenen Stellen im Hirn, damit es seine Funktion ausführen kann. Mit dieser Einsicht kommt eine neue Metapher in den Blick. Das Gehirn des Menschen arbeitet in den Konzepten heutiger Neurowissenschaftler wie das Internet, als ein Netzwerk vieler, verteilter und immer aktiver Intelligenzherde. Einmal mehr schafft der technisch höchste Standard der Zeit die Grundlage, um die Hirnprozesse ins Bild zu setzen. Ob der Geist im Gehirn tatsächlich entsteht, weil sich die neuronale Materie wie das Internet organisiert, werden erst spätere Generationen sagen können. Sehr wahrscheinlich aber ist auch das nur eine Metapher, die dem Horizont der Jetztzeit und nicht der Gegenwart entspricht, sodass auch dieser gegenwärtige Erklärungsversuch nicht gegen das feixende Kopfschütteln späterer Generationen gefeit sein wird.